Erfolg, Exzellenz und Elite. Wer in den USA das alles haben will, der muss in Harvard, Yale, Stanford oder einer anderen Elite-Uni studieren. Aber sind diese Ausbildungen wirklich so besonders? Oder ist das alles nur ein Mythos, der von Filmen und Klischees genährt wird? Heute wollen wir genauer hinsehen. Funda Van Roy wird in kompakten 20 Minuten herausfinden, was US-Elite-Unis wirklich ausmacht und ob sich ein Studium dort lohnt.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
20 Minuten hat heute nämlich Galileo-Moderatorin Funda Van Roy Zeit, um alles über US-Elite-Unis zu erfragen, was man da so eventuell wissen muss. Funda, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast und hoffe, du hast dich auch gut vorbereitet.
Das hoffe ich auch und ich kann nur sagen, Olaf, der ja da ist, hoffentlich antwortet er schnell und prägnant.
Ich werde mein Bestes tun.
Olaf ist heute nämlich unser Gast. Er ist derjenige, bei dem Funda ganz genau nachfragen kann. Und er sitzt so direkt an der Quelle. Es ist Dr. Olaf Groth von der UC Berkeley in Kalifornien. Er ist Praxisprofessor dort und gleichzeitig auch Geschäftsführer des Analyseunternehmens Cambrian Futures. Und die Uni, an der er ist, die Berkeley, gilt als eine der renommiertesten der Welt und hat auch 110 Nobelpreisträger hervorgebracht. Eine ganze Menge. Und ich freue mich auch, dass du Zeit hast, Olaf.
Du, ich auch. Herzlichen Dank. Ich freue mich aufs gute Gespräch und ich verspreche euch keine langen Spiegelsätze.
Yay. Sehr gut. Es geht heute darum, nach Ablauf der 20 Minuten steht Funda nämlich vor der Herausforderung, dass sie drei Quizfragen zu dem Thema richtig beantworten muss. Soweit ist das Konzept, glaube ich, klar, Funda, Olaf?
Ja.
Alles klar. Darfst nur nicht unter die C- gehen, dann kommst du nicht, dann rasselst du durch.
Alles klar, dann halte ich mich ab jetzt zurück. Wir starten den Countdown und ich wünsche euch viel Spaß.
20 Minuten ab jetzt.
Okay, dann fangen wir doch mal gleich an mit, wann spricht man denn überhaupt von Elite-Unis?
Ja, du, das ist eine ganz berechtigte Frage. Ne? Das Konzept ist ja so ein bisschen schwammig. Also normalerweise verstehen die Leute darunter diese sogenannten Ivy League Schools. Ne? Das ist so ein historischer Ausdruck, den mal ein Sportreporter in den 30er Jahren geprägt hat. Das sind die alteingesessenen Ostküsten-Unis, die bemooste Wände haben, ne? die aussehen wie alte britische Universitäten. Das ist eine ganz kleine Gruppe. Aber darüber hinaus gibt's natürlich viel mehr Elite-Universitäten. Wobei auch der Ausdruck ein bisschen problematisch ist, aber darüber können wir noch sprechen.
Also sind jetzt Elite-Unis einfach alteingesessene Universitäten, die es schon seit Ewigkeiten gibt und die so einen besonderen Look haben?
Also es sind die Universitäten, die in den Rankings, normalerweise in den globalen Rankings, wie von, zum Beispiel von US News bewertet werden und die dort in den ersten, da sagen wir mal, unter den ersten 20, 25 sind normalerweise. Dazu gehört natürlich ganz oben die Princeton-Universität, MIT, Harvard und dann kommen dann noch 15, 16, 20 hinterher, die man so gelangläufig hier als Elite-Universitäten versteht. Das sind die, die sich durch Top-Forschung auszeichnen und die es einem auch schwer machen, reinzukommen.
Ah, da kommen wir gleich dazu. Vorher, worin unterscheiden sich die Elite-Unis eigentlich weltweit, also zwischen Asien, Europa, Amerika?
Ja, also hier in Amerika gelten die Elite-Unis dazu, als Leuchttürme zu fungieren für Top-Forschungsresultate. Das zeichnet sich durch die Zahl der publizierten Artikel aus, Bücher und so weiter, Patente und die Top-Elite ausbilden für Entscheidungsträgerfunktionen in der Privatwirtschaft oder im politischen Bereich. Ja. Ähnlich ist das in China. Chinesische Universitäten, die Elite-Universitäten wie Fudan zum Beispiel, Shanghai, Jiaotong und so weiter, Peking, die sind mittlerweile auch sehr stark, was Forschung angeht, aber traditionell darauf ausgerichtet, eine Kaderschmiede zu sein für Regierungspositionen oder regierungsgeführte Unternehmen. Ja? Und das ist eben noch was ganz anderes als die Elite-Unis in Deutschland, die es ja so in dem Sinne nicht gibt. Die werden zwar jetzt gefördert, aber historisch gesehen gibt es die so nicht.
Okay. Wie ist das jetzt zum Beispiel in Berkeley? Da ist der Schwerpunkt auf der Leistung und nicht dem Vitamin B oder dem dicken Geldbeutel der Eltern. Wie funktioniert das da?
Also sagen wir mal so, es ist schon eine berechtigte Kritik, dass teilweise auch Vitamin B dazugehört. Wenn man also, sagen wir mal, der Sohn oder die Tochter eines Prinzen ist aus Mittelost, der dann natürlich auch Geld gibt an die Universität, der auch entsprechende Netzwerke mitbringt, auch Türen öffnen kann und so weiter. Da gibt es dort schon auch immer mal so eine kleine Rate, Quote aus Leuten, die auch aus diesen Gründen mit reinrutschen. Das lässt sich dadurch verteidigen, dass die natürlich auch super wichtige Inhalte und Connections auch mitbringen. Aber im Grunde genommen ist es ein Gemisch aus Leistung, also Noten natürlich auch. Die standardisierten Tests kommen obendrauf, wie GMAT oder LSAT oder so. Und auch extracurriculäre Aktivitäten. Das heißt, es zählt, es ist sehr gewichtig, dass man hier nicht nur gute schulische Leistung zeigt, sondern dass man sich auch gesellschaftlich engagiert hat und das auch richtig vorzeigen kann.
Das, was du gerade genannt hast, gerade die Eltern, also die sogenannte Legacy Admissions, Kinder von Alumni, also ehemals Studierenden von den Unis, haben bessere Chancen, um in diese Schulen zu kommen, um in die Unis zu kommen. Allerdings habe ich auch schon gehört, sag mir, wenn es falsch ist, auch wenn die Noten dieser Schüler schlecht zuvor waren, haben sie bessere Chancen, weil eben die Familie mit Geld immer wieder mal schön was nachschieben kann. Das ist ja auch gleichzeitig sehr unfair gegenüber den anderen Schülern.
Das ist richtig und darum gibt es das so auch eigentlich heute nicht mehr. Das war bis vor kurzem so und es gibt sicherlich die eine oder andere Uni, die das noch so praktiziert. Aber das ist mittlerweile auch verpönt, weil die Leute einsehen, das ist Quatsch und das ist ungerecht. Und sie kommen ja heute auch in den USA unter Beschuss, auch teilweise, weil es diese Ungerechtigkeiten gibt. Und es wird heute offiziell von den großen Elite-Universitäten so eigentlich nicht mehr praktiziert.
Okay, das ist
noch 15 Minuten.
Ganz gut zu hören. Trotzdem aber sind die Studiengebühren von Elite-Universitäten extrem hoch. A, wie hoch sind die? Und B, müssen Eltern oder die Studierenden selber Kredite aufnehmen dafür?
Ja, das ist absolut richtig. Da gibt es eine Hürde, wobei man, und das ist eine große Hürde, wenn man zum Beispiel an Universitäten wie Cornell oder Princeton denkt, dann sind das teilweise Studiengebühren von 90, 95, 100.000 Dollar im Jahr. Und die muss man sich natürlich erstmal leisten können. Auf der anderen Seite sieht es so aus, dass an diesen großen Universitäten fast jeder Student auch Studienbeihilfe bekommt, ob das über schuleigene Töpfe ist oder aber über Regierungsgrants wie die Pell Grants zum Beispiel für sozioökonomisch etwas weniger bemittelte Studenten, die aus schwächeren, sozioökonomisch schwächeren Familien kommen. Die werden dann unter Umständen sogar für sehr wenig Geld, wenn überhaupt Geld, reingelassen. Also da darf man auch nicht schwarz und weiß gucken. Da gibt es schon große Unterschiede.
Okay, also was zahlt jetzt jemand, der den Background hat, den finanziellen im Jahr oder wird das gleich über die 4 Jahre gerechnet? Wie funktioniert das dann normalerweise?
Ja, das sind so, wie gesagt, an diesen großen privaten Unis sind das so um die 85 bis 100.000 Dollar im Jahr. Mhm. Das ist Studiengebühren und Room and Board, weil man als Undergraduate, also als Erstsemester, in Amerika in einem Wohnheim wohnen muss. Also es ist jetzt vielleicht nicht an jeder Uni so, aber an fast jeder Uni. Okay. Und da gehören dann eben diese Sache gehört mit da rein, ne, in den Topf.
Okay, dann zahlt man das Boarding quasi auch.
Genau, richtig, ja.
Okay, verstehe. Was macht denn jetzt das Studieren an einer Elite-Uni noch besser als an einer öffentlichen? Ich meine, Berkeley ist ja jetzt auch eine öffentliche, kostet aber Geld. Also ich glaube, Berkeley funktioniert jetzt anders, aber verglichen jetzt mit Deutschland beispielsweise. Wird da noch besser gelehrt? Hat man da bessere Tricks oder was ist das Geheimnis?
Also Berkeley kostet weniger als die Hälfte, weil es eine staatliche Universität ist. Wie gesagt, nochmal Stipendien auch, sowohl Bundesstipendien als auch universitätseigene Stipendien nochmal vergeben werden. Und sie hat ja ein öffentliches Mandat, dass sie Leute aus, sagen wir mal, dieser sozioökonomisch schlechter gestellten Bevölkerungsschicht raufhebt in die oberen 20%. Und das lässt sich auch statistisch beweisen. Was den Unterschied angeht, was das Studentenleben angeht, Das ist ein ganz anderes Studium als in Kontinentaleuropa, in Deutschland ganz besonders. Die Studenten hier kriegen natürlich eine ganz heftige Dosis Klassenunterricht mit. Das ist ziemlich hart und schwer durchgetaktet. Aber nebenher wird erwartet, dass sie sich engagieren in Studentenclubs, in Sport, welcher dann auch organisiert wird, zentral von der Universität. Da gibt es also diese Intramural Teams, heißen die, wo die Universitäten gegeneinander dann im Wettkampf stehen. Und darüber lassen sich teilweise dann auch Stipendien erarbeiten. Also dieses Studium wird dann unter anderem auch begleitet von Beratern. Das heißt, jeder Student kriegt einen Berater. Und es gibt auch Karriereberater, dann nochmal separat, die einem helfen, das Curriculum so zuzuschneiden, dass man nachher dann den entsprechenden Job erlangen kann. Ne? Also es ist noch etwas produktisierter als in Deutschland, wo es sehr viel mehr Freiräume gibt, aber auch unstrukturierter ist und die Leute eher auf sich allein gestellt sind.
Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, würde ich in Amerika in einer Elite-Universität studieren, hätte ich nebenbei eigentlich keine Zeit, so wie es hier in Deutschland ja zum Beispiel ist, nochmal nebenbei einer Arbeit nachzugehen, oder? Weil das hört sich nach einem sehr einnehmenden Bereich an.
Das stimmt. Auf der einen Seite ist es sehr zeitaufwendig. Auf der anderen Seite gibt es die Studenten, die also hier dann auch noch nebenher arbeiten, entweder als studentische Hilfskräfte in der Uni, so 10, 15 Stunden die Woche, aber auch bis zu 30 Stunden. Ne? Also das darf man gar nicht verkennen. Die Leute, die rackern richtig schwer die haben einen ziemlich durchgetakteten Tag. Dann gibt's natürlich auch Unis, die dann Programme anbieten für Leute, die Vollzeit im Beruf stehen und nebenher was machen müssen. Ne? Das gibt's ja in Deutschland auch.
Krass, ja. Okay, das klingt schon so ein bisschen anders. Ja, da ist das Unileben ist dann sehr viel mehr im Leben eines Menschen.
Das stimmt. Es wird im Grunde genommen ist es eine Sozialisierungsgeschichte. Ne? Also es wird verstanden auch als Institution, die die Studenten mitentwickelt. Ja, so als Feinschliff obendrauf.
Ne? Noch 10 Minuten.
Auch die Hilfsbereitschaft, ja, das ist bei uns, hört das mit dem Ausgang, sobald ich rausgehe aus der Uni, hört es im Prinzip auf. Und dann habe ich meinen privaten Tagesablauf. Aber da klingt das nach sehr viel Hilfsbereitschaft, Zusammenarbeit, Teamwork im Allgemeinen.
Man wird zusammengeschweißt, genau. Und dann gibt es natürlich auch die Alumni, die sich nachher auch im Leben weiterhelfen. Ne?
Ja. Jetzt interessiert mich das Auswahlverfahren für die Studenten. Das ist ja nicht so einfach, um in so eine Elite-Uni zu kommen, nehme ich an. Und im Vergleich dazu, wie sieht's denn mit den Dozenten aus?
Ja, also die Dozenten werden hier ziemlich hart in die Mangel genommen. Das heißt, die stehen sehr unter Druck in diesen ersten 6 bis 8 Jahren, sich unter Beweis stellen zu müssen. Also die eine Forschungsschiene wählen. Da gibt es diesen berühmten Ausdruck publish or perish, ne? Also publiziere oder stirb. Und wer da nicht richtig publiziert in den entsprechenden auch top-rated Journalen, also wissenschaftlichen Publikationen, der wird am Ende, kriegt er keine Tenure, wird also nicht verbeamtet und muss sich einen anderen Job suchen. Ne? Und das Ganze ist auch dann nicht so gut bezahlt, während man sich beweisen muss. Ne?
Okay, das ist hart. Aber in Ordnung. Ich meine, sonst ist es ja keine Elite-Uni. Wie sieht's denn bei den Schülern, den Studenten aus? Sind die Chancen in Bezug auf Jobaussichten, Netzwerke oder Einstiegsgehälter vor allem auch höher als Absolventen der ganz normalen Uni?
Ganz klar, die Studenten an diesen sogenannten Elite-Unis verdienen im Schnitt rund $87.000 im Jahr, wenn sie rauskommen. Das sind 71% mehr als die 50.000, die im Schnitt verdient werden von Leuten mit Bachelor's Degrees. Das heißt, es lohnt sich schon, da reinzukommen. Das ist natürlich immer auch so ein bisschen eine Funktion dessen, welche Persönlichkeit man hat und was man wirklich machen will im Leben. Also ich denke, das darf man auch nicht überbewerten, ne? Nur mal aufs Geld gucken. Es gibt auch noch andere Kennziffern im Leben als nur das Geld. Aber der Unterschied ist schon signifikant.
Ja, absolut. Die aktuelle Regierung sorgt für Verunsicherung. Das kriegen wir hier ja auch natürlich mit, vor allem gerade bei Studierenden oder die jetzt gerade anfangen, selbst mit Stipendien für amerikanische Elite-Unis, die dort nicht aufgenommen werden aktuell, Beschränkungen noch und nöcher, gekürzte Fördergelder oder sogar Sprachregelungen. Wie stark spürt man jetzt diese politische Einflussnahme der Regierung an den Elite-Unis?
Ziemlich stark. Die Harvard-Uni hat ja schon 2 Milliarden an Bundesgeldern verloren. Die haben natürlich auch sehr viel Geld auf der hohen Kante. Das ist bei Unis wie der Berkeley-Uni schon was ganz anderes. Es findet im Grunde genommen ein Kulturkampf statt jetzt im Moment. Die Trump-Administration spielt natürlich auch die Bedürfnisse und die Gefühle der Leute an, die sich von diesen Elite-Universitäten zurückgelassen fühlen, die sagen, das ist eine in sich immer weiter sich gegenseitig befördernde Elite, die uns nicht mitnimmt und die jetzt abgestraft werden im Grunde genommen. Und das nimmt dann Exzesse an, ne? Also exzessive Formen an, wie zum Beispiel diese Beschneidung der akademischen Freiheit oder das Vorschreiben der Sprache, die man wählt von Seiten der Administration und so weiter. Ne? Also es ist, die Uni schließen sich im Moment zusammen und versuchen das zu bekämpfen, wobei sie auch zugeben, dass sich einiges ändern muss.
Wie zum Beispiel? Nur mal also kurz angeschnitten.
Ja, also zum Beispiel, dass man jede Meinungsfreiheit, sagen wir mal, anerkennen muss, egal aus welcher Ecke sie kommt. Nicht nur die aus der sagen wir mal, politisch linken Ecke kommt. Und auch das muss, sagen wir mal, besser kalibriert werden an diesen Unis, auch was die Effizienz angeht. Es ist allgemein bekannt, dass viele dieser Universitäten mittlerweile zu kostenschwer sind, zu viele Kosten mit rumschleppen, dass das Geschäftsmodell dieser hohen Studiengebühren eigentlich nicht nachhaltig ist. Und dann stellt sich die Frage, ja, aber was macht man dann? Denn diese Gelder waren natürlich Teil des Erfolgsrezepts.
Okay. Wie sehr, ich komme gleich auf die Forschungsgelder, allerdings zuvor, wie sehr ist man denn in den Elite-Unis in den USA angewiesen auf die internationalen Studenten?
Das ist natürlich unterschiedlich. Eine Universität wie die Uni Berkeley ist sehr angewiesen auf internationale Studenten, gerade die jetzt natürlich ganz verstärkt aus Asien kommen. Das ist auch ein geopolitischer und ein Schmerzpunkt, auch aus dem Gesichtspunkt der nationalen Sicherheit her gesehen. Und von daher politisch problematisch, aber für Unternehmen und für die Gesellschaft und das internationale, interkulturelle Verständnis natürlich ganz wichtig. Harvard unter anderem auch ganz schwer abhängig von internationalen Studenten. Und dann gibt es andere Unis in der Mitte des Landes zum Beispiel, die vielleicht etwas weniger hervorstechen dadurch.
Okay. Jetzt genau zu den Forschungsgeldern. Wenn das jetzt in den USA nicht ganz so toll läuft gerade, dann könnte man doch sagen, es könnte eine Chance für Europa sein, um die Studenten und die Forschungsgelder, vielleicht sogar die Forschenden, nach Europa zu bringen.
Ja, das ist sicherlich so. Und einige Universitäten und Politiker versuchen das ja auch. Ne? Nur man muss natürlich auch sehen, das zu replizieren in Europa, woran die Leute hier in Amerika gewöhnt sind, ist schwer. Denn die kriegen hier wesentlich mehr Geld, haben unheimlich gute Forschungsbedingungen und werden ja auch teilweise so in der Gesellschaft verankert über, sag mal, das Gründen von Start-up-Unternehmen und so weiter, sodass sie eine ganz andere Anbindung an die Wirtschaft und die Gesellschaft haben, als das normalerweise in Europa der Fall ist. Ne? Also es ist leichter gesagt als getan.
Wie könnte man es denen attraktiv gestalten?
Also zum einen, denke ich, müsste die Bundesregierung sehr viel mehr Geld auf den Tisch legen. Das ist leider so. Denn man muss sich ja vorstellen, das sind ja nicht Leute, die dann ihr Leben lang auch in Deutschland verbringen und auch von dem sozialen System dann nachher dann mitgetragen werden. Das sind Leute, die 5, 6 Jahre kommen und dann wieder zurückgehen oder woanders hingehen. Das heißt, die niedrigen Gehälter in Europa und die niedrigeren Forschungsgelder auch sind für solche Eliten in der Forschung schon auch ein Problem. Also das Geld ist sicherlich das eine. Das andere ist, dass man versucht, sie mehr global einzubetten. Das heißt, dass man es ihnen erlaubt, auch von vielleicht von USA aus in Deutschland zu forschen, vielleicht durch eine duale Anbindung, vielleicht auch Beratungsfunktionen mit Startups in Deutschland und so weiter, um ihnen so eine attraktive Konstellation zu bieten, die es anderswo vielleicht nicht gibt.
Ich fände es ganz gut, ja. jetzt eine letzte Frage wahrscheinlich. Wir kennen sie alle aus den Filmen, diese Fraternities, diese sogenannten Studentenverbindungen. Sind die denn so, wie wir sie aus den Filmen kennen, also mit Gewalt, Alkohol oder anderen Exzessen?
Ja, weißt du, die Medien, die mögen es natürlich gerne, wenn es nicht, man sagt hier, if it doesn't bleed, it doesn't lead, ne? Also es wird natürlich auch immer so ein bisschen aufgebauscht, dass da gibt's natürlich Exzesse und Alkohol ist ja generell überall auf der Welt ein Problem, was junge College-Studenten angeht. Aber sagen wir mal so, ich höre hier eigentlich relativ wenig und denke, das wird so ein bisschen aufgebauscht, ne? Ich denke, was man mehr hört, ist, wie erfolgreich diese ganz jungen Menschen sind, das muss man ja auch mal hervorheben, auch mit dieser ganzen Startup-Geschichte in den USA, die auch im Übrigen zu dieser Elite-Uni-Sache gehört. Ne? Denn das sind ja keine Leute, die sich dann bloß irgendwo auf die Couch setzen und ein fettes Gehalt kassieren, sondern das sind wirklich Leute, die teilweise rauskommen und Macher sind, ja, und Macherinnen. Und dadurch besteht auch der große Unterschied zu Deutschland, dass das ja auch Leute sind, die dann Unternehmen gründen, die andere mit einziehen, die Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Also das Wort Elite hat ja positive und negative Seiten, ne?
Du hast gesagt, man muss auch mal andere Meinungen zulassen. Wie denken denn die Studenten, die Studierenden über die aktuelle, oder was denken sie über die aktuelle Politik?
Ja, also da steht natürlich ganz klar im Vordergrund die Sache mit Israel und Gaza und die Proteste waren ja ganz eindeutig gegen Israel gerichtet für Gaza, und das kann man sicherlich aus humanitären Gründen gut verstehen, aber ich denke, Israels Interessen wurden da schon auch missachtet und es wurde nicht Perspektive gehalten, wo die ganze Sache denn angefangen hat. Dass dem jetzt Einhalt geboten werden muss, ist ganz klar. Aber es war so ein bisschen schon einseitig alles. Und ich denke, daher auch der politische Impuls, zu sagen, Leute, also wenn, dann müsst ihr es auch von der Führungsspitze her schon auch so ein bisschen gleichhalten. Ne? Und daher kam das Ganze. Und jetzt sieht man natürlich, dass sich das Ganze aufraffelt, weil die Universitäten von der Trump-Administration so ein bisschen als Brutraum für linksgerichtete Ideologien wahrgenommen werden, was so eigentlich gar nicht stimmt. Also ich kann euch sagen, zum Beispiel an Wirtschaftsfakultäten sind die Leute sehr mittig, ja.
Das war's.
Ich muss.
Die Zeit ist um.
Ich schalte mich jetzt wieder ins Gespräch ein und unterbreche an dieser Stelle. Die 20 Minuten sind rum, gehen ziemlich schnell, würde ich jetzt sagen. Aber das war die Vorgabe. Funda, hast du das Gefühl, du hast alles erfragt, was du wissen wolltest?
Ja, doch. Also ich glaube, das war so ein Overview. Ja, das war jetzt gar nicht so schlecht, was ich gelernt habe. Ja, ich habe ein bisschen anders gedacht. Ja, das ist ganz interessant.
Gut. Habe ich auch ganz interessante Einblicke. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich selber gerne an einer US-Elite-Uni gewesen wäre oder nicht. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Es hat seine Vorteile, es hat auch seine Nachteile. Aber darum soll es ja jetzt auch gar nicht gehen. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Part, Funda, wo du jetzt so ein bisschen dein Wissen auch unter Beweis stellen
musst. Wenn ich die richtigen Fragen gestellt habe. Mal schauen.
Mal gucken. Also, ich beginne mit der ersten Frage. Welche US-Elite-Uni gilt aktuell als die beste?
War das jetzt Princeton? Habe ich richtig gehört.
Du bist super, ja, genau. Wow. Richtig. Gut gemerkt.
Okay.
Gut gemerkt. Okay, erste Frage ist schon mal richtig. Frage Nummer zwei. Wie hoch ist das Jahresdurchschnittsgehalt eines Absolventen einer US-Elite-Uni?
87.000.
Wow, okay, das beeindruckt mich jetzt gerade total. Hast du dir das wirklich gemerkt oder hast du das irgendwo notiert? Weil ich habe dich auch ein paar Mal ein bisschen schreiben sehen.
Ja, warte, Scheuer, ich bin ein ganz schlauer Mensch.
Okay.
Ich schreibe immer alles auf. Das ist für mich ganz wichtig, weil in so einem Gespräch, gerade auch wenn man auf die Zeit schaut und sowas, geht einiges verloren. Wobei ich das sogar dann gewusst hätte. Also das habe ich mir, weil ich es geschrieben habe, habe ich es mir sogar gemerkt.
Okay, verstehe. Dann die letzte Frage der drei. Wie viele Nobelpreisträger hat Berkeley hervorgebracht?
Ah, was war das jetzt? Warte, das habe ich nicht aufgeschrieben. Das waren, das waren sehr viele. Hast du 113 gesagt?
Ich könnte dir auch drei zur Auswahl geben.
Ja, gib mal.
78, 110 oder 118?
Ich habe gerade 113 gesagt, das war gerade in meinem Kopf. Da bleibe ich jetzt in der glorreichen Mitte, und weil 110 oder 118? 110, ich bin näher mit meiner 113.
Finale Antwort?
Ja, 110.
Ja, ja richtig.
Genau. Ja, weil ich hatte 113, ich meinte 113 und dann ist die 110 einfach nochmal leicht, nochmal näher dran, ja.
Dann alle drei Fragen richtig beantwortet. Glückwunsch, ja. Es ist viel erfahren in 20 Super. Minuten und viel gemerkt. Ich bin wirklich beeindruckt.
Sehr schön. Ich hab tatsächlich nur noch eine letzte Frage, die ich nicht stellen konnte, nämlich, Olaf, wie du die Zukunft der US-Elite-Universitäten siehst.
Also es braucht Elite-Universitäten überall, einfach als Leuchttürme der Top-Qualität. Aber wir brauchen neue Finanzierungsmodelle, wir brauchen auch neue pädagogische Ansätze, gerade mit der KI jetzt natürlich mittendrin. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo braucht man einen Live-Professor, wo braucht man die KI, wie gestaltet man das Ganze auch kostengünstiger, sodass die Leute sich nicht so hoch verschulden müssen. Da gibt es ja schon berühmte Ansätze, dass Milliardäre teilweise diesen Universitäten es ermöglichen, keinerlei Studiengebühren mehr zu verlangen, ja. Oder dass man, sagen wir mal, über Anschlüsse an Startup-Beteiligungen der Universitäten dann auch rückfinanziert das Studium, ja, für die Leute, die diese Startups dann formieren, ne? Oder aber, dass man über Kooperationen mit großen Unternehmen eben dann auch Beteiligungen schafft, ja. Und ich denke, wir brauchen auch wieder diese ganz großen Projekte wie diese Apollo-Projekte für die Gesellschaft, sowohl in Europa als auch in den USA, die das dann auch wieder rechtfertigen, dass die Bundesregierung sehr viel mehr Geld gibt, ja. Und da sehen wir natürlich Klimawandel, KI, Gesellschaftswandel und so weiter, ganz große Projekte.
Ich habe das Gefühl, da gibt es noch ein paar Themen, über das wir mit dir reden.
Gerne, jederzeit.
Sehr gerne, dann freue ich mich. Ich sage an dieser Stelle schon mal danke. Funde, vielen herzlichen Dank.
Danke.
Olaf, auch vielen herzlichen Dank.
Hat Spaß gemacht, danke, ja.
Vielen Dank und an euch zu Hause, wenn ihr Wünsche habt, welches Thema wir in unseren 20 Minuten Wissen-Podcasts mal angehen sollten, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über Feedback und auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich bin Peter Kreiner, tschüss und baba. We'll be right back.